Das Quartetto Sol Tango mit dem Astor Piazzolla-Titel Marron y Azul war das, zu Deutsch also Braun und Blau. Im Gegensatz zu Braun war Blau lange Zeit eine Farbe, die nicht synthetisch hergestellt werden konnte. Das hatte zur Folge, dass das sogenannte Ultramarinblau extrem teuer war. In der Malerei wurde es nur äußerst sparsam eingesetzt. Und ein französischer Ausschuss setzte im Jahre 1824 einen Preis für denjenigen aus, der Ultramarinblau künstlich herstellen könnte. Und den Preis erhielt 1828 der französische Chemiker Jean-Baptiste Guimet. Ihm war es gelungen, aus Quarz, Kaolin, Soda, Schwefel und Holzkohle Ultramarin zu mischen. Und ganz sicher hat er da im Labor rumexperimentiert. Raum für Neues, Labore, heißt heute unsere Matinee. Henning Schmidtgen ist Professor an der Bauhaus-Universität Weimar und hat dort eine Professur für die Theorie medialer Welten. Ein Forschungsschwerpunkt dabei sind virtuelle Laboratorien. Guten Morgen, Professor Schmidtgen.
Guten Morgen, Frau Juncker.
Fangen wir doch mal bei den konkreten Laboren an. Seit wann gibt es die?
Laboratorien im modernen Sinne, also als wissenschaftliche Laboratorien, gibt es seit dem späten 18. Jahrhundert. Sie entstehen eigentlich im Zusammenhang mit der zunehmenden Rationalisierung und Industrialisierung der Wissenschaften. Und dann haben wir Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst in der Chemie, dann aber vor allen Dingen in der Physik und schließlich auch in der Biologie das Entstehen einzelner Laboratorien, die als, wie soll man sagen, Brückenköpfe, als Suchsonden der damaligen Forschung funktionieren. Sie sind zunächst darauf ausgerichtet, einfach neue Effekte zu untersuchen. Effekte, die man aus der Natur kennt, denen man in anderen Zusammenhängen begegnet ist. Die Elektrizität ist ein ganz berühmtes Beispiel. Und die man nun versucht, im Labor zu reproduzieren und unter kontrollierten Bedingungen untersuchbar zu machen. Und dafür werden eine ganze Vielzahl von neuen Instrumenten entwickelt, eingesetzt, angefertigt. Und dann kommt langsam eben sozusagen das in Gang, was wir heute als universitäre Forschung kennen. Und die Großlaboratorien von heute sind letztendlich auf diese frühen Entwicklungen zurückzuführen.
Es gibt ja diese beiden Begriffe, Labor oder Laboratorium. Was ist da der Unterschied?
Das Laboratorium ist eigentlich zunächst mal ein Begriff, der in der frühen Neuzeit aufkommt und der einfach nur einen Arbeitsraum bezeichnet. Der Zusammenhang sind da letztendlich große Klosterbauten, wo sie neben den Arbeitsräumen beispielsweise auch Schreibräume, Skriptorien gehabt haben. Und die moderne Bedeutung, die wir dem Begriff zuschreiben, also die sozusagen Stätte für wissenschaftliche Forschung, die kommt erst im Laufe des 18. Jahrhunderts auf. Wir haben eine ganz lange Zeit, wo Laboratorien auch als Orte gesehen werden, an denen Alchemisten tätig sind.
Ja, genau, das hat ja auch gerne was so von geheimer Hexenküche, genau. Ne? Also wo man im Verborgenen da brodelt und da pufzt, genau. Und da weiß man nicht genau, was da passiert. Wann ist das gekippt, dass das aus diesem, ich sag mal, ein bisschen geheimen, hexenhaften Ort rausgegangen ist und heute hat es ja eher dieses klinisch abgeschottet, sterile.
Ja, also ich würde sagen, während des ganzen 16. Jahrhunderts hat das Laboratorium immer noch die sozusagen alchemistische Konnotation. Mhm. Ja, das sind unordentliche Räume. Das sieht man auch auf Darstellungen in der damaligen Kunst, also auf Gemälden oder auf Holzschnitten. Es sind unordentliche Räume, die dominiert sind von einem Ofen. Das ist ein ganz zentrales Element. Und dann sieht man oftmals darum herum angeordnet unterschiedlichste Gerätschaften, die von einfachen Löffeln über Scheren bis hin zu irgendwelchen Zangen reichen. Man sieht vor allen Dingen Gefäße, sehr interessante Gefäße, die damals eben auch Retorte schon genannt werden. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, dass diese frühen Laboratorien eben auch ganz genau, wie Sie gesagt haben, also Orte sind, an denen das Wunderbare erzeugt werden soll, beispielsweise neues Leben, wo der Stein der Weisen gesucht wird, wo auch versucht wird, natürlich Gold herzustellen. Mhm. Das alles sind Bedeutungen, die wir im 16., auch im 17. Jahrhundert noch finden. Und erst im Verlaufe des 18. Jahrhunderts tritt dann diese romantische Vorstellung des Labors zurück und wir begegnen den Anfängen des heutigen wissenschaftlichen Labors, das ungleich aufgeräumter, heller, rationaler organisiert ist.
Mhm. Gibt es denn da Dokumentation drüber? Wie ist die Quellenlage? Sie haben vorhin schon die Kunst angesprochen und gibt es darüber hinaus Darstellungen von Laboren und Laboratorien?
Ja, es gibt natürlich in der bildenden Kunst einige Darstellungen, einige Gemälde. Das ist ein ganz bekanntes Motiv letztendlich. Auf der einen Seite der Alchemist, der eben an seinem Ofen steht, in der Unordnung, die für die frühe Neuzeit vielleicht kennzeichnend ist. Und auf der anderen Seite der neuzeitliche Wissenschaftler, der entweder über das Mikroskop gebeugt ist oder der ein Reagenzglas in der Hand hält. Aber es gibt natürlich auch eine Fülle von schriftlichen Dokumenten, die uns über das Laborleben, das Laboratory Life, wie wir gerne sagen, aufklären. Und da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite. Auf der einen Seite gibt es die Labortagebücher, die von Wissenschaftlern geführt werden, um den Fortgang ihrer Experimente zu dokumentieren. Also die letztendlich jeden Tag mit Datumsangabe festhalten, was mache ich heute, was passiert, welche Instrumente habe ich verwendet, welche Modellorganismen, welche Substanzen habe ich zum Einsatz gebracht. Zu welchen Ergebnissen bin ich gekommen? Aber es gibt natürlich auch, das finden wir vor allen Dingen in Briefen, Berichte über das Alltagsleben im Labor. Das müssen wir uns so vorstellen, dass eben eine ganze Weile, auch im 19. Jahrhundert, keineswegs an den Universitäten experimentiert wurde, sondern in Hotelzimmern, in Privatwohnungen.
In Hotelzimmern?
Ja, in Hotelzimmern.
Da haben sich die Hotelbetreiber aber gefreut, oder? Wenn es da hinterher angeguckte Vorhänge gab.
Wir haben wunderbare oder aus heutiger Sicht eben auch ein bisschen sozusagen verwunderliche Berichte von Emile Dubois-Raymond, der im Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin im Hotel als Studierender eben wohnte und der in seinem Hotelzimmer eben mit Fröschen experimentierte. Ja, und natürlich gibt es da eine ganze Reihe von absurden Situationen, die man sich vorstellen kann. Die Beschaffung von solchen Versuchstieren ist abenteuerlich zum Teil, ja, weil sie auch von der Jahreszeit abhängig ist. An die richtigen Frösche zu kommen, ist im Winter überhaupt nicht einfach. Darüber finden wir Berichte. Und dann sehen wir aber eben auch, wie moderne Laborarchitekturen auf solche Schwierigkeiten antworten. 20 Jahre nachdem Dubois-Raymond in diesem Hotelzimmer experimentiert hat, ist er der Leiter eines der größten physiologischen Institute überhaupt in Berlin. Und in diesem Institut gibt es eben im Hof einen großen Teich, in dem Frösche gezüchtet werden.
Das Wort Laborsituation, das ist ja auch ein Synonym für künstlich, für nicht in der Realität. Gleichzeitig ist es aber auch die einzige Möglichkeit, um wirklich fundierte Forschung zu betreiben.
Ja, das ist gewissermaßen das Grundparadox des Labors. Also ich würde es mal versuchen so zu beschreiben. Auf der einen Seite schließen Sie sich halt von der umgebenden Realität ab und erzeugen einen, genau wie Sie sagen, extrem künstlichen Raum. Einen stark durchtechnisierten Raum, ja, der angefüllt ist mit Instrumenten, der angefüllt ist mit Künstlichkeit letztendlich. Aber diese Abtrennung, diese Isolation von der Umgebung soll eigentlich dazu beitragen, genau das genauer zu begreifen, was in dieser Umgebung eigentlich passiert. Mhm. Ja, das heißt, man versucht, die Künstlichkeit zu einem sozusagen Punkt zu treiben, wo sie so künstlich wird, dass sie sozusagen der Natur auf exemplarische Weise nahe kommt. Mhm. Ja, also der Anspruch ist eigentlich, der Natur so nahe zu kommen, wie man sozusagen ohne Labor und ohne Instrumente eigentlich nicht könnte.
Ja. Labor, das steht für abgeschottet auch von Schall und das interessiert uns als Radiomenschen natürlich ganz besonders. Ja. Der Hörsinn, der wird im Labor auch erforscht.
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Also der sinnesphysiologischen Forschung, die betrieben wurde, um solche Sachen wie den Sehsinn, den Hörsinn und so weiter näher kennenzulernen. Und das ist vielleicht auch der Bereich, an dem sich am deutlichsten zeigt, wie modern eigentlich diese Laborwelten sind. Ja. Denn sie bestehen im Wesentlichen eben aus dieser Konfrontation des Instruments mit dem Organismus, des Künstlichen mit dem Natürlichen, des Menschlichen mit dem Maschinellen, wenn Sie so wollen. Und die Untersuchung des Hörsinns ist deswegen, glaube ich, besonders interessant, weil sie nicht nur auf der einen Seite dazu führt, dass man neue Instrumente entwickelt, mit denen einem akustische Reize auf kontrollierte Weise gegeben werden können. Ja. Das reicht von der einfachen Stimmgabel bis hin zu dem, was man den ersten Synthesizer nennen könnte. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, dass man auch Architekturen schafft in den Laboratorien, um den Hörsinn genauer zu untersuchen. Und das führt eben zur Entwicklung der sogenannten schalldichten Räume, die als Laborräume eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Und zwar nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern auch im künstlerischen Bereich.
Sie sehen sogar die Anfänge moderner Musik im Labor, ne?
Das kann man so sagen. Also es gibt ja eine sehr präzise Beschreibung eines der Pioniere der modernen Musik, nämlich John Cage, der ja zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach einen schalldichten Raum an der Harvard University aufsucht und sich dort wundert, dass er anstelle totaler Stille eben plötzlich ein wahnsinniges Rauschen in seinen Ohren wahrnimmt und sich dann erkundigt, was ist denn das eigentlich jetzt? Ich dachte, hier ist sozusagen also absolute Stille. Und er wird darauf hingewiesen, dass das eben die Geräusche sind, die sein Körper quasi von sich gibt in dieser absoluten Stille, die man sonst nämlich überhaupt nicht wahrnimmt, also die etwas mit der Blutzirkulation beispielsweise zu tun haben. Und das ist ein ganz wichtiger Anstoß gewesen für John Cage, wenn man seinen Berichten darüber trauen darf, mit solchen Kompositionen aufzuwarten, wie dem berühmten Stück 4 Minuten 33 Sekunden, ja, wo ja eigentlich keine Musik mehr gemacht wird, sondern wo diese Stille selber zum Gegenstand der Musik wird.
Ja. Sie bezeichnen das Labor in einem Aufsatz als exemplarischen Ort der Moderne. Inwiefern?
Ja, also ich habe es ja eben schon mal kurz sozusagen angeschnitten, also das Aufeinandertreffen von Mensch und Technik, das ist etwas, was für das Labor in hohem Maße charakteristisch ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir Moderne nennen, in beträchtlichem Maße dadurch charakterisiert ist, dass Menschen und Maschinen immer intensiver und immer sozusagen nachhaltiger zusammenwirken, dann denke ich, kann man das Labor in seiner Geschichte tatsächlich als einen exemplarischen Ort der Moderne begreifen. Und zwar sozusagen auf der einen Seite eben, also durchaus in Parallele zu solchen Räumen wie beispielsweise der Fabrik, ja, also der Industrie, den Produktionsräumen, was weiß ich, der Autoproduktion oder der Lebensmittelproduktion, die ja auch dadurch charakterisiert sind, dass sie das Zusammenwirken von Mensch und Technik forcieren. Aber auf der anderen Seite eben auch im Unterschied zu den Fabriken. Ja, die Laboratorien sind keine einfachen Fabriken. Sie versuchen zwar, das Neue zu finden und auch herzustellen, aber sie können das nicht in ähnlich planmäßiger Weise machen, wie beispielsweise die industrielle Fertigung von technischen Objekten passiert. Das heißt, im Labor haben sie es auch immer mit sozusagen dem Unberechenbaren zu tun, mit demjenigen, was sozusagen sich nicht voraussehen lässt.
Henning Schmidtken, Dankeschön.
Keine Ursache, ich habe sehr gern mit Ihnen gesprochen.
Mit dem Professor für die Theorie medialer Welten habe ich über die Geschichte der Laboratorien gesprochen, ganz ohne Erlenmeyer-Kolben. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen noch.
Danke Ihnen auch, Frau Juncker. Tschüss.